Summende Kinder. Eltern am Korrigieren von Klassenarbeiten und kommentieren dabei. Geschwister, die sich über einen Switch-Account zoffen. Ein Opa mit einem goldenen Kochlöffel. Familie ist einfach immer wieder faszinierend. Und ich muss zugeben, ich finde das immer wieder total spannend, so einen Einblick in Familie zu bekommen. Vor allem beim Essen gibt es immer wieder viele Alltagssituationen, die ich einfach spannend finde, zu beobachten und zu sehen. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ihr als BUler eben bei den Anspielen, die ihr gespielt habt, zwei Situationen, wo es auch um Essen ging, ja, uns vorgezeigt habt. Vielen Dank euch an dieser Stelle noch einmal für den sehr aufschlussreichen und großartigen kurzen Einblick in den Alltag von Familie Maurer und Familie Gottschick. Mit dem Thema Familie, beziehungsweise etwas konkreter, Eltern und Kinder, haben wir uns ja auch, als wir auf der Teenkreis- und BU-Freizeit vor 6 waren, ja auch etwas näher auseinandergesetzt. Und was haben wir da festgestellt? In der Bibel, vor allem im Alten Testament, da gibt es Familien, die leben in einer ganz anderen Zeit, an einem ganz anderen Ort, ganz andere Umstände. Aber die Themen, die sich unter der Oberfläche abspielen, sind den heutigen von uns doch oft sehr ähnlich. Familie war schon immer ein spannender Ort. Das ist nicht erst seit ein paar Jahrzehnten so. Von Familien kann viel Freude und viel Positives ausgehen, viel Glück, was man teilen kann. Aber kann leider auch viel Leid passieren, Verletzungen geschehen und Familien können zerbrechen. Und ich möchte mit euch heute eine ganz besondere Familiensituation aus dem Alten Testament mit euch anschauen. Ein echtes Familiendrama, wo sich auch zeigt, dass schon vor ein paar tausend Jahren das zwischen Eltern und Kindern und auch zwischen Geschwistern mitunter schon mal sehr kompliziert zugehen konnte. Und dann ist dann noch ein Gott, der all das überblickt, der die Fäden in seiner Hand hält und der uns dadurch einiges zu sagen hat. Ich möchte euch mit in die Geschichte von Vater Isaak und Mutter Rebekka und die Söhne Jakob und Esau nehmen. Ein wahres Familiendrama, sage ich euch, mit einem ganz speziellen Familiensegen. Die Geschichte, die uns in der Bibel beschrieben wird, ist ziemlich lang und ausführlich. Deswegen lese ich die mal auszugsweise, die ersten 10 Verse aus Kapitel 27 und die Verse 30 bis 35. Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr sehen. Da rief er eines Tages seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte, mein Sohn. Ja, Vater, erwiderte Esau. Isaak sagte, ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Deshalb nimm Pfeil und Bogen, jage ein Stück Wild und bereite mir ein leckeres Gericht, wie ich es gern habe. Ich will mich stärken, damit ich dich segnen kann, bevor ich sterbe. Rebekka hatte das Gespräch mit angehört. Als Esau gegangen war, um für seinen Vater das Stück Wild zu jagen, sagte sie zu Jakob, ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte, jage mir ein Stück Wild und bereite mir ein leckeres Gericht. Ich will mich stärken und dich segnen, bevor ich sterbe. Darum hör auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dir sage. Hol mir von der Herde 2 schöne Ziegenböckchen. Ich werde daraus ein leckeres Gericht bereiten, wie es dein Vater gern hat. Das bringst du ihm dann, damit er dich vor seinem Tod segnet. Dann überspringen wir den Teil, wo das dann tatsächlich auch passiert. So segnete Isaak seinen Sohn Jakob. Kaum aber war er damit fertig und kaum war Jakob aus dem Zelt gegangen, da kam auch schon sein Bruder Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete ein leckeres Gericht, brachte es seinem Vater und sagte, mein Vater, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Wer bist denn du? Fragte Isaak. Dein Sohn Esau, dein Erstgeborener, war die Antwort. Da begann Isaak vor Schritt heftig zu zittern. Wer? Rief er. Wer war dann der soeben von mir ging? Er hat ein Stück Wild gejagt und es mir gebracht und ich habe davon gegessen, bevor du kamst. Ich habe ihn gesegnet und kann es nicht mehr ändern. Er wird gesegnet bleiben. Esau schrie laut auf, als er das hörte, voll Schmerz und Bitterkeit. Vater, rief er, segne mich auch. Aber Isaak erwiderte, dein Bruder ist gekommen und hat dich mit List um deinen Segen gebracht. Das ist mal eine Geschichte, ein Drama. Übrigens waren das in der Geschichte Personen, die wir als große geistliche Persönlichkeiten bezeichnen, vor allem Isaak und Jakob. Und dann geschehen hier solche dubiosen, manipulativen Machenschaften. Wie kann das denn angehen? Tja, Familie war halt noch nie perfekt. Vor allem nicht diese. Schauen wir uns das mal näher an. Wenn wir diese gesamte Geschichte betrachten, dann wird vor allem zunächst eine Sache mal deutlich und eine Sache ist besonders auffällig. Da ist eine Sehnsucht nach dem Segen Gottes. Und diese Sehnsucht ist grundsätzlich erstmal etwas Gutes. Jeden Beteiligten in dieser Geschichte bewegt dieser Segen. Isaak will ihn rechtzeitig vor seinem Tod weitergeben. Jakob und Esau wollen ihn empfangen. Und Rebekka will, dass ihr Lieblingssohn Jakob den Segen erhält. Da ist ordentlich was in Bewegung wegen dieses Segens. Für uns heute ist der Begriff Segen und was er bedeutet oft nicht ganz so leicht zu greifen. Am ehesten kennen wir das noch aus dem Gottesdienst, so wie hier heute. Am Ende spricht einer ein Segensgebet für alle. Oder in so einem Gottesdienst wie heute, BU-Abschluss, da spricht ein Gebetspater ein Segensgebet für eine Person. Wird für euch später auch noch passieren. Und dabei werden oft die Hände erhoben oder wenn für eine Person gebetet wird, wird die Hand auf den draufgelegt. Und das sind Zeichen dafür, zum einen, dass der Segen von oben, also von Gott, kommt. Und die Hand wird draufgelegt als Zeichen dafür, dass der Segen durch denjenigen, der das Gebet spricht, so hindurchfließt, also dass er weitergegeben wird, quasi durch die Hand. Und in diesem Wissen bitten wir Gott um Kraft, um Schutz und um Glück. Und wir dürfen dabei wissen, dass allein Gott genau diese Dinge schenken kann. Und wir dürfen das in dem Glauben wissen, dass dieser Segen nicht einfach nur fromme Wünsche oder leere Worte sind, sondern dass der Auswirkungen hat auf unser Leben. Zu der Zeit des Alten Testaments und der Familie von Isaak hing da bei diesem Thema Segen aber noch einiges mehr dran. Denn wir sind in einer ganz anderen Zeit an einem ganz anderen Ort. Da war es normal, dass der Vater, sobald sein Tod naht, den Segen weitergibt, also quasi den Staffelstab weitergibt. Da ging es auch um eine Bitte um Glück und Schutz, aber darüber hinaus ging es auch so um ganz praktische, um ganz konkrete Dinge. Es ging nämlich darum, wer die Familie leitet und wer das Haupterbe erhält. Denn damals galt die Formel Segen gleich Erbe. Und damit verbunden auch der Besitz vom Land. Das ist nicht wie bei einer Geldsumme, die geerbt wird und dann durch zwei geteilt wird. Oder wie bei einem Haus, was man erbt und der andere wird ausbezahlt. Nein, das ist wie bei einem Geschenk, was man nur einmal hat und nur einmal verschenken kann. Und dann ist es weg. Dann kann ich es nicht noch einmal verschenken. Kleine Veranschaulichung dazu. Ich habe hier einen Schokobon. Wer von euch Absolventen möchte das haben? Ah, die Gottschicks. Ja, geht's wieder los und dann? Komm, Bene, du kriegst das? Ja. Ich habe Bene jetzt gerade einen Schokobon gegeben. Kannst du gerne essen, ist jetzt deiner. Passt auch ganz gut. Ich habe mir im Vorfeld übrigens dich ausgesucht, weil ich wusste, dass du dich meldest. Und weil dein Name Benedikt aus dem Lateinischen kommt und der Gesegnete bedeutet. Weiß nicht, ob du das wusstest, sonst weißt du es jetzt. Bonbon kannst du essen, machst du ja auch gerade schon. Ich habe nur ein Bonbon und das ist jetzt weg. Das hat der Bene bekommen. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich jetzt keinem von euch mehr ein Bonbon geben. Und ihr wisst aus dem Bio, ich mache das ganz gerne, dass ich mal ein bisschen Schokolade verteile. Vor allen Dingen, wenn die Lernverse gut aufgesagt werden. Aber so wie ich jetzt nur ein Bonbon hatte, so ist das mit dem Segen von Isaak. Er hat einen Segen und der ging auf betrügerische Art und Weise an Jakob und nicht an Esau. Und damit war die Nummer durch. Diese Art von Segen war unwiderruflich. Für Esau war nicht mehr viel übrig. Der hat dann noch so einen im weiteren Verlauf der Geschichte so einen kleinen, ich sag mal kaum vergleichbaren Ersatzsegen gekriegt, weil er noch ein bisschen rumgeheult hat und länger darum gebeten hat. Aber der Hauptsegen, der war weg. Den hat Jakob bekommen. Also das mit dem Segen, das war schon wirklich eine große Sache. Das hat sicherlich damit zu beigetragen, dass die Beteiligten eine große Sehnsucht nach dem Segen Gottes hatten. Und so gut wie diese grundsätzliche Sehnsucht bei den Beteiligten der Geschichte nach dem Segen Gottes ist, so schwierig wird es, wenn die Prioritäten falsch sind. Denn vor allem bei Jakob und Esau wird eine Sehnsucht nach dem Segen deutlich, aber nicht nach Gott. Glaube an Gott, Vertrauen zu ihm werden hier in dieser Geschichte nicht deutlich. Der Jakob, vor allen Dingen der, hat später noch die Kurve gekriegt, aber hier in dieser Geschichte ist davon noch nicht so viel zu sehen. Und das ist mein erster Wunsch, den ich an euch Absolventen im Zuge dessen mitgeben möchte. Ich wünsche euch eine tiefe Sehnsucht in erster Linie nach Gott und dass infolgedessen dann ihr den Segen Gottes erleben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott selber euch wichtiger ist als ein entspanntes und glückliches Leben. Das ist schön, das wünsche ich euch auch. Aber Gott selber und seine Wege, das ist letztlich wesentlich und ihr dürft wissen, den Segen schenkt Gott vor allem dann gerne, wenn in uns tief drin und in euch tief drin der Wunsch verankert ist, mit Gott leben zu wollen. Und mit dieser Haltung im Herzen, mit Gott, für ihn, mit ihm zu leben, damit fängt es an. Ich hoffe, dass 2 Jahre BU dazu beigetragen haben, dass dieser Wunsch in euch gewachsen ist, dass bei euch eine echte Sehnsucht nach Gott da ist. Bei allem, was zu lernen war und was vielleicht auch mal nervig und anstrengend war und wo ich euch vielleicht auch mal genervt habe, das wünsche ich euch vor allem, dass diese Sehnsucht nach Gott und seinem Segen da ist. Heute und für jeden weiteren Tag eures Lebens. Und dass es nie aufhören mag. Ausgehend von dieser Sehnsucht möchte ich euch auch Mut machen, in den Segensspuren Gottes zu gehen. Um das zu erläutern, komme ich nochmal auf das Bonbon für Herrn Gottschick zurück. Denn das mit dem Bonbon für Bene macht noch was weiteres deutlich. So wie ich eben vor ein paar Minuten den Bene ausgewählt habe, er hat das Bonbon gekriegt, sonst niemand. Genauso gibt Gott den Segen, wann und wie er es möchte. Er steht über all dem Segenshandeln drüber, er hat die Fäden in seiner Hand. Und wie Gott seine Entscheidungen trifft, das müssen wir auch nicht immer verstehen. Das kann sich manchmal auch total ungerecht anfühlen. Das nimmt uns Gott leider nicht immer ab. Aber was bleibt es? Gott möchte uns gerne segnen, aber der Segen Gottes ist nicht berechenbar, sondern er ist ein Geschenk von Gott. Dennoch ist es aber so, dass wir Menschen doch auch etwas dazu beitragen können. Denn der Segen Gottes ist gleichzeitig auch kein Zufall. Er ist nicht berechenbar, aber auch kein Zufall. Der Segen ist kein Nebel in Tüten, sondern er wie Rückenwind, mit dem man geht. Den Wind, den können wir nicht steuern, den können wir auch nicht anschalten. Aber wir können in den Segensspuren gehen, in denen dieser Rückenwind zur Geltung kommt. Das können wir machen. Und diese Geschichte von Isaak und Co., die macht dieses Spannungsfeld sowas von deutlich. Denn vor der Geburt von Jakob und Esau, das waren übrigens Zwillinge, die haben sich schon im Bauch ein bisschen gebettelt. Da hat Gott gesagt, ich wähle den Zweitgeborenen aus, dass er meine Segenslinie über Isaak weiterführt. Gott wählt Jakob, nicht Esau. Rechtlich und gesellschaftlich hätte das eigentlich Esau sein müssen. Aber Gott wählt anders, es ist seine Entscheidung, er hat es entschieden. Warum er das tut, wissen wir nicht, das bleibt offen. Aber er hat es getan und er hat es der Familie gesagt und die wussten das ganz genau, jeder Einzelne. Und nur weil Gott diese eine Entscheidung für Jakob gegen Esau getroffen hat, heißt das ja nicht, dass Esau sein Leben lang nie Segen empfangen hat. Segen ist ja vielschichtig und deshalb für uns auch manchmal so schwer zu greifen. Aber bei diesem konkreten Segen hat Gott eben so entschieden. Rein vom Recht war es ja jetzt aber noch so, so ein bisschen deutsch, dass Esau derjenige war, dem das Land zusteht. Denn Esau ist der, der als erstes geboren wurde. Er hatte das Recht. Aber Esau war so schlau und hat das Ganze in einem schwachen Moment an Jakob abgetreten. Er hatte einen Bärenhunger, der Esau, und der Jakob, der hatte eine Linsensuppe. Da hat sich Jakob gesagt, komm Bruder Esau, lass uns tauschen. Du hast doch so einen Hunger. Ich gebe dir die Linsensuppe, du gibst mir dein Recht als Erstgeborener. Ist doch ein fairer Tausch. Ja, und Esau, clever wie er war, hat er eingeschlagen. Für einmal Essen hat er das Recht auf den Segen und auf das Land, auf das Erbe, weggeworfen. Das ist wie wenn der Besitzer von Amazon in einem schwachen Moment sein Unternehmen für einen Döner verkaufen würde, weil er so einen Kohldampf hat. Nur mal so ein bisschen, um das vielleicht greifbar zu machen, was da passiert ist und dass das, was der Esau da gemacht hat, nicht ganz so clever war. Der Jakob natürlich war auch so ein richtig gerissener und hinterlistiger Kerl, der das volle Kanne ausgenutzt hat. Das nenne ich mal Geschwisterliebe zwischen Jakob und Esau. Wie Geschwisterliebe aussehen kann, haben wir ja eben schon gesehen. Ne? Also nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es bei Jakob und Esau nicht um einen Switch-Account ging, sondern um das Erbe und wem das Land gehört. Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Und wenn wir uns das vor Augen führen, was da so passiert ist, dann wird deutlich, was in dieser Geschichte mit dem Segen von Isaak einfach alles schiefläuft. Wirklich jeder, der in dieser Geschichte beteiligt ist, man kann es nicht anders sagen, versaut es auf ganzer Linie. Der Einzige, auf den Verlass ist, ist Gott selber. Die Familie macht es Gott aber wirklich schwer hier. Von Segensspuren, in denen auch nur einer unterwegs ist, keine Spur. Da haben wir zunächst den Isaak. Der wusste ganz genau, Jakob steht der Segen zu, nicht Esau. Und was macht er? Er will Esau segnen. Er war nicht nur körperlich blind, sondern in dieser Situation auch geistlich blind. Dann ist da Esau, der beim Segen eigentlich gar nichts zu melden hat. Der hat sein Recht verdaddelt und der weiß ganz genau, der Segen gehört Jakob. Trotzdem will der Esau den Segen für sich haben. Er will Jakob beklauen. Esau ist, wenn man genau hinschaut, in dieser Geschichte nicht das Opfer, sondern vielmehr auch Mittäter. Und dann haben wir noch Rebekka und Jakob. Rebekka stellt wenigstens fest, dass Isaak den Falschen segnen will. Aber wie sie eingreift, macht alles nur noch viel schlimmer. Sie fädelt diesen wirklich miesen Betrug ein. Und der Jakob, der alte Gerissene, der macht fröhlich mit. Oberflächlich haben sie damit Erfolg. Letztlich haben sie aber nichts bekommen, was Gott ihnen sowieso gegeben hätte und was er ihnen schon längst zugesagt hat. Sie verweigern sämtliche Schritte in den Segensspuren. Vertrauen zu Gott, Sehnsucht nach Gott, weit gefehlt. Und diese dummen Entscheidungen, die die getroffen haben, haben leider auch dann ihre Konsequenzen. Gott will segnen, aber der Mensch trägt eben auch seinen Teil der Verantwortung, in den Segensspuren zu gehen, unterwegs zu sein. Und wenn er das verweigert, dann hat das leider auch negative Folgen. In diesem Fall bricht diese Familie auseinander. Jakob muss fliehen, sieht seine Familie für 20 Jahre nicht mehr, lebt jahrzehntelang im Streit mit seinem Bruder Esau. Esau muss auch wegziehen. Rebekka verliert damit ihre beiden Söhne aus den Augen und den Jakob sieht sie bis an ihr Lebensende nie wieder. Das ist die Folge dessen, dass jeder Einzelne die Segensspuren verweigert. Und das wirklich Unglaubliche an dieser Stelle und an dieser Geschichte ist, dass Gott zu seinem Segen steht. Dass er die Segensspuren nicht entfernt, was er sowas von hätte machen können, sondern den untreuen Menschen wirklich mit Treue begegnet und die Segenslinie über Jakob überhaupt weiterführt. Er hätte auch eine andere Familie wählen können. Aber Gott ist gnädig. Und damit zeigt sich bereits hier bei Jakob und Co. ein Prinzip, welches sich durch die gesamte Bibel zieht. Ohne Gott funktioniert das mit dem Leben einfach nicht. Ohne Gott, ohne sein Eingreifen, ohne seine Gnade sind wir Menschen einfach hoffnungslos verloren. Das Ganze gipfelt dann darin, dass Gott selber dann in Jesus Christus zu uns auf die Erde gekommen ist. Denn da gibt es für uns Menschen ein Problem, welches die Bibel Sünde nennt, und mit Sünde gibt es keine Segensspur, keine Chance. Wir tappen alleine im Dunkeln. Aber genau das ist ja die Kernbotschaft, die wir in der Bibel finden, dass in Jesus Gott selber den Weg frei gemacht hat. Dass er am Kreuz, an einem Holzkreuz von Golgatha gestorben ist. Für euch als Absolventen und für jeden anderen Menschen auf dieser Welt hat er das gemacht. Er hat die Sünde und den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Und das ist so großartig, dass er das gemacht hat, dass er uns den Weg frei gemacht hat. Und diese Botschaft anzunehmen, das ist unser Schritt. Das Angebot Gottes mit offenen Armen, das steht durch Jesus Christus. Das hat er ein für alle Mal klar gemacht. Und mit einem Ja dazu ist der Weg frei zur Segensspur Gottes. Und wenn ihr, liebe Absolvente, diese Segensspur gefunden habt, und ich habe den Eindruck, dass ihr sie gefunden habt, dann wünsche ich euch, dass ihr Schritt für Schritt in dieser Spur auch unterwegs sein könnt. Dass ihr in dieser Segensspur gehen könnt. Denn es ist eine große Freude, den Rückenwind Gottes durch seinen Segen zu erleben. Konkret will ich euch dabei Mut machen, dass ihr an der Gemeinde da auch dran bleibt, so wie ich das bei euch auch schon erlebe. Der BU, 2 Jahre BU, das endet jetzt. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Aber umso mehr möchte ich euch ermutigen, dran zu bleiben, zum Gottesdienst zu gehen, zum Teamkreis zu gehen. Denn das sind Orte, wo wir als Menschen zusammenkommen können, wie ihr auch vorhin schon gesagt habt, einander ermutigen können. Orte, die Gott gerne segnet und wo wir diesen Segen empfangen können, den wir auch brauchen als Menschen. Denn ohne Gott ist es einfach schwierig, auch im Alltag, immer wieder. Und ich wünsche euch, dass das für euch auch immer wieder erlebbar wird, diese Realität in den Segensspuren zu gehen und dass ihr gute Entscheidungen dafür treffen könnt. Und ich möchte euch gleichzeitig da auch Mut machen, dass ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle euch den Schritt in die Segensspur auch mal was kosten lasst, dass ihr investiert in diese Segensspuren. Zum Beispiel, indem ihr Zeit gebt durch Mitarbeit in der Gemeinde oder dadurch, dass ihr anderen Menschen, die diese großartige Botschaft von Jesus noch nicht bejaht haben, dass ihr Werbung macht für Jesus, dass ihr Werbung für das Evangelium macht und dass ihr euch dafür investiert und euch selber auch angreifbar macht. Das segnet Gott sehr gerne und es kann für uns sehr herausfordernd sein, aber er ist an unserer Seite. Und ihr dürft wissen, und das bleibt für immer, wenn ihr mal daneben tretet und die Segensspur aus den Augen verliert, ihr dürft wissen, da ist ein Gott, der durch Jesus für jeden einzelnen Fehltritt von euch bezahlt hat. Er wünscht sich, sein tiefster Wunsch, dass er euch an die Hand nehmen kann, dass ihr euch von ihm führen lasst und dann, wenn ihr mal merkt, ihr kommt mal ein paar Schritte abseits, dass er euch wieder nach und nach in die Segensspur führen kann und dass ihr diesen Rückenwind des Segen Gottes erleben könnt. Das habt ihr ein Stück weit selber in der Hand und ich wünsche euch das, dass ihr das immer wieder erleben könnt, dass Gott euch da an die Hand nehmen und helfen will. Liebe Absolventen, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss. Ich wünsche euch, dass ihr eine tiefe Sehnsucht habt nach diesem Gott und auch nach seinem Segen, aber in erster Linie nach Gott selber. Und dass ihr in diesen Segensspuren unterwegs sein könnt und auch erlebt den Rückenwind Gottes, den er euch schenken will. 2 Jahre BU haben wir jetzt gemeinsam verbringen können. Und ich hoffe, dass es für euch eine tolle Zeit war. Ich fand's nice. Und wenn ihr diese Sehnsucht nach Gott, wenn ihr die bejahen könnt und gerne in den Segensspuren geht, dann weiß ich ganz genau, jeder einzelne Freitagnachmittag da hinten in dem Raum, der hat sich gelohnt. Das wünsche ich euch, dass ihr das euer Leben lang vor Augen haben könnt und in diesen Spuren gehen könnt. Und das wünsche ich natürlich auch jedem anderen. Gott segne uns und euch als Absolventen ganz speziell. Amen.